könnt ihr alle gerne Nachfragen oder Diskussionsbeiträge jetzt äußern. Ja, bitte.
Entschuldigung, ich spreche Erdogan Alisa, ich komme aus Syrien, bin ich Kurde. Ich bin schon seit 5 Jahren in Grenzengen, als Flüchtling, hier in der Nähe von Freiburg. In den 80er Jahren, ich war in der Schule in Syrien, dort wurden wir beschimpft, unsere Mutter wurden beleidigt als Kurden, aber wir wurden beleidigt als Juden. Und alles Israelis und als Amerikaner oder Imperialisten, sogenannten Imperialisten. Obwohl wir gar nicht Israelis waren. Aber wir waren und wir sind auch und wir werden immer bleiben gegen solche Antisemiten. Mhm. Egal, ob sie von Kurden sind oder von arabischer Seite oder von islamischer Seite. Aber denke ich, dass sie vielleicht nicht die wahren Menschen getroffen haben in Syrien, als die drei oder die vier Personen oder die Menschen, die getroffen haben, die über sogenannte Mercedes-Benz oder Motor oder Hitler oder der Schauspieler gesprochen haben. Weil die Menschen leben in einer Diktatur und sie können nie die Wahrheit vom Westen wissen, weil sie in der Schule nur über Antisemiten, nur über solche Rassismus lernen müssen. Sie müssen das lernen. Mhm.
Also ich glaube, ich sehe den Widerspruch jetzt nicht so richtig. Also es ist eher, würde ich sagen, eine Bestätigung der These, dass da quasi das arabische, in dem Fall syrische nationale Kollektiv sich gegen, in dem Fall die kurdische Minderheit, insofern zur Wehr setzt, dass die eigene Gemeinschaft konstituiert wird in Abgrenzung zu denen, die quasi diese Gemeinschaft aufgrund des Kurdischseins in Frage stellen in irgendeiner Form, also das meine ich jetzt nicht negativ, quasi diese Abgrenzung sich vollzieht und dann mit dem wohlfeilen Argument, dass es quasi von Juden unterwandert ist und dass das jüdisch-zionistische Projekt vorantreiben würde. Also das ist der Vorwurf an die Kurden. Also das sehe ich nicht als Widerspruch.
Ja, bitte da hinten.
Die meisten Beispiele, die du genannt hast, die sind aus der ägyptischen Presse gewesen. Mhm. Das ist mir aufgefallen. Kannst du mal was dazu sagen? Mhm.
Also ich glaube, also gut, das spielt jetzt ein gewisser Zufallsfaktor eine Rolle. Ich glaube aber tatsächlich, dass es in den Gesellschaften, die in der Region sind, aber mit dem Konflikt, also ich habe das, glaube ich, mit dem Beispiel der Backpfeifen, das war so ein bisschen dieses Beispiel, dass diese Demütigungsgefühl, dieses Betroffensein als Araber und Muslime etc. Und dann dieses aggressive Wenden in Richtung, also Gegenwenden, dann in eine aggressive Ressentiments, Antisemitismus, dass das in Ägypten und Jordanien zum Beispiel stärker ausgeprägt ist, nach meiner Beobachtung. Also ich würde das jetzt nicht, finde ich schwierig, zu quasi so eine Aussage generell zu treffen. Aber dass meine Beobachtung wäre, dass dass Antisemitismus, wie er in den Medien erscheint und ich glaube auch auf der Straße, glaube ich, in Gesellschaften wie Ägypten und Jordanien stärker verbreitet ist als in der palästinensischen Gesellschaft selber. Das heißt, dass in der palästinensischen Gesellschaft der Konflikt, also die konkrete Alltagssituation mit der Besatzung, mit den Auseinandersetzungen, eine größere Rolle spielt, also quasi diese direkte Konfrontation, während diese ideologische Formierung eben in Form des Antisemitismus in den Gesellschaften drumherum, die gar nicht direkt mit dem Konflikt betroffen sind, eigentlich sogar höher ist als in der palästinensischen selber. Also das wäre, ich glaube, dass es so ist, aber ich kann es jetzt nicht beweisen. Das müsste man. Bitte? Libanon ist insofern nochmal eine spezielle Situation, weil die halt über die Besatzung des Südlibanons tatsächlich direkter in diesen Konflikt mit einbezogen gewesen sind und dass da quasi dieser Begriff des Widerstands und die konkrete Auseinandersetzung auch in militärischer Form mit der israelischen Besatzung eher quasi eben diesen direkten Kontakt dass der da eine größere Rolle spielt. Ansonsten ist Libanon sehr vergleichbar und auch gerade, was ich da im Libanon interessant, auch erschreckend finde, beziehungsweise vielleicht bezeichnend finde, ist, dass die libanesische Gesellschaft insgesamt ja auch aufgrund dieser Bürgerkriegsgeschichte und der konfessionellen Auseinandersetzung, die bis heute eine ganz entscheidende Rolle spielen im Libanon, diese Zerrissenheit da eine große Rolle spielt und diese Angst auch, dass der Bürgerkrieg neu entstehen könnte und dass vor dem Hintergrund das Feindbild Israel und Juden im Libanon durch alle Konfessionen sich auch durchzieht. Also was den Libanon oder was die libanesische Gesellschaft Auch das wieder ein großes Wort, müsste man vielleicht nochmal differenzieren, aber ich würde es mal so formulieren, was die libanesische Gesellschaft da tatsächlich eint, ist ähnlich wie ich es für den Palästina-Konflikt im Zuge dieses arabischen Nationalismus beschrieben habe, ist der gemeinsame Feind und das ist Israel.
Mhm. Ja, da war vorher noch hier links eine Meldung und Babek danach, dann du bitte.
Gab es dieses Bewusstsein, ja die auserwählte, die beste Gemeinschaft zu sein, schon vorher. Und zweitens scheint mir auch eine besondere Rolle zu spielen, dass ein sehr stark rigider Moralkodex angegriffen wird. Denn es ist ja die entscheidende Frage, sehr viele außereuropäische Gesellschaften wurden durch den Kolonialismus gekränkt, aber meines Wissens gibt es da eine solch passive antisemitische und sich auch gegen vergleichbare Minderheiten richtende Haltung, nur in der islamischen Welt und doch nochmal in der arabischen Welt besonders.
Das ist richtig. Also ich würde jetzt auch, um das vorweg zu sagen, nochmal den Kolonialismus nicht als quasi als Ursache. Ich habe es irgendwo formuliert. Es ist also die Ursache des Antisemitismus ist nicht der Konflikt, aber er führt dazu. Der Konflikt beziehungsweise auch das gilt genauso für diese Kolonialgeschichte. Also die Befreiung von der Kolonialherrschaft, die am Anfang dieser Entwicklung der letzten Jahrzehnte oder des letzten Jahrhunderts gestanden hat, ist nicht die Ursache, aber es ist quasi, was ich genannt habe, als Katalysator. So, das ist, glaube ich, wichtig zu unterscheiden. Also Antisemitismus erklärt sich nicht aus dem Kolonialismus. Richtig ist ja, dass es Kolonialismus überall auch gegeben hat. Ich glaube aber, dass dieser Hinweis auf die Vorgeschichte insofern wichtig ist, als dass es eben dieses Selbstbild von der arabisch-islamischen Gemeinschaft, von dem Reich als mächtiger Akteur in der Weltpolitik, als fortgeschrittenste, als mächtigste, was ja über Jahrhunderte auch der Fall gewesen ist, als Empire oder wie auch immer. Und dann quasi diese Erkenntnis des Unterworfenseins, die Erkenntnis der eigenen Schwäche, dass das einen großen Unterschied zu vielen anderen Gegenden, beziehungsweise zu vielen anderen Gegenden, die ja auch von Kolonialismus betroffen gewesen sind, darstellt. Also dieses quasi aus diesem Selbstverständnis als mächtig und stark, die Erkenntnis plötzlich irgendwie doch letztlich schwach und unterworfen zu sein. Ich glaube, es ist ein wesentlicher Unterschied zu anderen kolonialen Geschichten.
Babek?
Projekt, aus welchen Gründen auch immer, also du hast aufgezählt, Emanzipation, Fortschritt etc. Und dass damit aber jetzt, glaube ich, eher so ein bisschen so eine Art Re-Islamisierung, ich mag dieses Wort nicht, aber ich benutze mal, was am Titel nimmt, ist ja auch nicht nimmt, dass, glaube ich, das doch stärker ist, auch in islamischen oder beziehungsweise in arabischen Gesellschaften in Vordergrund, nicht der Nationalismus. Mhm. Und die Frage ist ja, warum es eigentlich so eine Mentalität gibt der Religion oder des Islam. Mhm. Also ich denke unter anderem, also ich will eine eigene Antwort vielleicht auch geben, dass es halt auch damit zusammenhängt natürlich, dass die Leute so lange gescheitert sind an diesen westlichen Modellen, dass es halt so Dorfpfaffen gibt oder Mullahs aus der Stadt, die halt sagen, ich habe das Heil für euch, siehe karitative Einrichtungen etc., dass da sozusagen da der Kitt entsteht und nicht über den Nationalismus. Ich glaube, das ist eher ein westliches Phänomen der Identität und dort ist es ein bisschen anders. Also es hat sich ein bisschen verschoben. Und da muss man sich mal fragen, welche Rolle hat da Antisemitismus? Ne? Also im Zusammenhang mit Nationalismus und Islam. Also ich würde, um mich kurz noch mal zu wiederholen, den Islam, den Nationalismus nicht als obsolet sehen. Nur ich will ihn anders gewichten als du.
Also was richtig ist, ist sicher, dass der arabische Nationalismus als politisches Projekt gescheitert ist. Das war eben das Projekt vor allem der 60er Jahre, eben diese Vereinigung hinzukriegen der verschiedenen Nationen, der verschiedenen Staaten, um darüber quasi aus diesem Selbstbild von Schwäche rauzukommen und eine eigene Stärke über auch das Gemeinsame zu entwickeln. Und das ist aber, wie ich es dargestellt habe, oder versucht kurz zu skizzieren, mit 67 gescheitert, beziehungsweise 67 war der Endpunkt einer Geschichte des Scheiterns sozusagen. Und in dem Moment, und das ist richtig, und das gilt vor allem für die 70er Jahre, ist der Islam an die Stelle der Kollektivideologie getreten. Das heißt aber nicht, also quasi dieses Angebot der kollektiven Identität, die der Nationalismus, also der arabische Nationalismus dargestellt hat, in dem Moment des Scheiterns ist genau in den 70er Jahren der Islam entstanden als neues Kollektivangebot. Und zwar eben genau mit dem Argument, wir sind mit den westlichen Modellen, die der arabische Nationalismus ja auch einer als quasi als westliches Modell, also eine Entwicklungsdiktatur, oder wie auch immer, da ging es eben um Entwicklung und Technisierung etc., dass der gescheitert ist, diese klassische Formulierung ist, wir haben den Sozialismus ausprobiert, wir haben den Kapitalismus ausprobiert, das war dann das Ägypten der 70er Jahre und wir sind mit diesen, Anführungsstrichen, westlichen Modellen gescheitert. Die Lösung ist, und das war dann die Parole der Muslimbrüder, al-Islam hu al-Hal, der Islam ist die Lösung, wir müssen unseren eigenen Weg finden. Das war dann auch dieser Begriff vom dritten Weg, der dann auch in dem Zusammenhang aufkam. Und da war dann quasi das neue Identitätsangebot, woraus sich dann auch politische Programmatik ableiten lassen sollte, war dann das neue Identitätsangebot der Islam. Und das gilt eben für die islamistischen Gruppen. Was ich aber denke, ist, dass im Grunde nur dieses Angebot der Kollektivität, also des Kollektivs ausgetauscht worden ist, dass aber im Grunde die gleichen Ziele damit weiterverfolgt worden sind. Also der Islamismus, würde ich sagen, ist der, was weiß ich, hat das Erbe des arabischen Nationalismus angetreten. Und für mich heute noch stärker vielleicht als in den 70er Jahren würde sagen, dass die Attraktivität, die vom Islamismus ausgeht, und das gilt vor allem auch für den Terror-Islam, also den Dschihadismus oder wie auch immer man das nennen möchte, geht nicht davon aus, dass die jetzt besonders islamisch sind oder dass nun tatsächlich die Leute meinen, wir müssen zurück den Koran aufschlagen, um da irgendwelche Lösungen zu finden, sondern der Islamismus ist die radikalste Zuspitzung dessen, was immer noch als nicht als politisches Programm, aber als Ideologie, als Mainstream-Diskurs in der arabischen Gesellschaft vorhanden ist, und das ist der arabische Nationalismus. Also der Islamismus und darin auch mal der Terror-Islam als quasi im Moment radikalste Ausformung des arabischen Nationalismus, dieses Opferdiskurses und des Bedürfnisses dagegen Stärke herzustellen. Und das ist genau das, was Al-Qaida attraktiv macht, auch für Leute, die ansonsten mit Islamismus überhaupt nichts am Hut haben. Ja? Also die irgendwelche bärtigen Schriftgelehrten da irgendwie, da lachen die sich tot drüber. Aber was akzeptiert wird von vielen Leuten, die eben mit dem sonst gar nichts zu tun haben, ist dieses Moment von Stärke, es dieser Übermacht irgendwie mal gezeigt zu haben. Also das tauchte zum Beispiel in den ersten, das war, ich glaube, was, 98, also in diesem Papier Weltfront gegen Juden und Kreuzfahrer, wo das quasi, was so ein bisschen als das Grundpapier, der Gründungspapier von Al-Qaida gilt, wo dann nochmal, wenn ich mich richtig erinnere, war es daran, es kann woanders gewesen sein, daran erinnert wurde, wie in Somalia die GIs durch den Staub der Straßen geschleppt worden sind. Und das ist genau das, was attraktiv macht. Und das ist auch genau das, warum der 11.9., denke ich, dass es eine weit verbreitete, klammheimliche Freude gegeben hat, ohne Zweifel. Und zwar eben, wie gesagt, bei Leuten, die mit Al-Qaida, mit Islamismus nicht so viel am Hut haben. Aber Al-Qaida hat demonstriert, dass dieser Übermacht des Feindes quasi auch beizukommen ist, dass man denen schaden kann, dass man denen Schmerzen zufügen kann. Und das ist, glaube ich, ein Moment von Attraktivität. Und das ist aber genau eben in dieser Geschichte des arabischen Nationalismus. Das würde ich sagen, ist genau das gleiche Motiv, nur das, wie gesagt, Kollektivangebot, wenn es dann angenommen wird, ist das des Islams.
Okay, Jörg.
Du hast ja den Antisemitismus, den arabischen, als universell und aggressiv beschrieben. Aber trotzdem gibt es ja in Nordafrika und in Arabien noch einzelne kleine jüdische Gemeinden, die nicht vertrieben wurden. Wie siehst du denn die Zukunftsperspektive von denen oder überhaupt die Lebensbedingungen?
Also ich kenne die Einzelnen nicht. Also es hat natürlich im Zuge der Auseinandersetzung gerade 48, 67 ganz grundsätzlich, nennt es Vertreibung, tatsächlich eine betriebene Betreibung, also von politischer, staatlicher Seite gegeben. Ganz viele Leute sind, für die ist die Situation unerträglich geworden, die sind gegangen und es gibt halt hier und da eben noch jüdische Gemeinden. Ich würde sagen, dass, aber das, ich, ehrlich gesagt weiß ich es nicht so genau. Meine Vorstellung ist, dass auch da es quasi genau diese Schere gibt. Also es gibt einen grundlegenden Antisemitismus, den gibt es als Denkform. Es gibt aber auch der ist auch in diesen Ländern diesen Konjunkturen unterworfen und die sind im Wesentlichen dann doch schon über einen Nahostkonflikt oder jetzt auch über sowas wie den Irakkrieg mitbestimmt.
Ich wundere mich halt nur, wenn er so aggressiv ist, dieser Antisemitismus, wie da überhaupt noch jüdisches Leben möglich ist, auch wenn es nur keine kleinen Gruppen sind.
Naja, die sind historisch ja schon auf eine Art auch integriert. Also das ist das, wie ist das mit dem Rassismus, dieses Wort irgendwie? Einige meiner besten Freunde, ich bin kein Rassist, einige meiner besten Freunde sind Ausländer oder irgendwie sowas, ich weiß nicht, ich krieg's jetzt gar nicht zusammen. Ich glaube, das ist ein bisschen dieses Muster, die leben da einfach seit Jahrhunderten. Und natürlich gibt es, wie gesagt, dieses Bedrohungsszenario und das ist reell, ja, und deswegen sind auch die meisten gegangen. Aber natürlich gibt es da auch eine Tradition, eine Nachbarschaft und solche Sachen. Also, dass die Leute vielleicht auch zu spät gehen, also das ist ja auch in der Geschichte.
Ja. Ich will nochmal anknüpfen an die Frage von davor. Die Behauptung eines qualitativen Unterschieds zwischen Islamismus und Nationalismus. Also, was du jetzt sagen wolltest, ist, der Islamismus ist es nicht, es ist der Nationalismus. Du fragst dich von seiner Entstehung weg, also als du das alles beschrieben hast, der Nationalismus funktioniert über Identitätskonstruktion als Gemeinschaftsideologie mit der Teilung von wir und die anderen, die aber Islam in der Krieg universaler ist, nämlich Haus des Islam und Haus des Krieges, was der Rest ist, dann über seine Neuformulierung als moderne Ideologie im 19. Jahrhundert im antikolonialen Kampf, wo ja nicht nur der Nationalismus entstand, sondern auch der Islamismus, dann die Zuspitzung im 20. Jahrhundert als antiimperialistischer Kampf und dann auch als Feindschaft gegenüber Israel. Und vor allem Zionismus. Wo siehst du da die qualitativen Unterschiede? Also was für das eine gilt, gilt das andere genauso? Da könnte man nicht sogar sagen, der Islamismus macht die qualitative Verschärfung mit dem Suicide-Bombing. Also die Märtyrer, die jetzt in Israel sich selber die Luft bomben und in irgendwelche Cafés gehen, sind ja doch was anderes als die Fedayeen, die sich zwar auch irgendwo geopfert haben, aber nicht mit dem Ziel, sich selber umzubringen und dann irgendwie eine religiöse Entschädigung, eine jenseitige Entschädigung zu bekommen. Ist dann der qualitative Unterschied nicht eher so, dass der Islamismus den Zuspitzung dieser Wasserwürden Begriff des Dschihadismus aus sich ausdrückt, der Nationalismus gar keinen Platz hat?
Also das ist mit Sicherheit eine Zuspitzung, ist gar keine Frage. Also das will ich auch nicht, also eben, wie du es dargestellt hast, also der Islamismus mit seinem Dschihadismus, also als Dschihadismus, mit diesem Opferwahn, auch mit diesem antisemitischen Wahn in der Form, wie er uns jetzt begegnet, eben mit Hamas oder mit Al-Qaida, also quasi das Ziel ist, möglichst viele Juden zu töten, das ist sicher eine neue Qualität. Worauf es mir ankam, und vielleicht ist es aber gut, dass da nochmal differenziert wird, also das, worauf es mir ankam, ist zu sagen, warum ist, was diese Ideologien oder beziehungsweise was diese Gruppierungen auch attraktiv macht. Bei jetzt nicht den Trägern und den aktiven jetzt Teilen von islamistischen, von radikal-islamistischen Bewegungen, sondern eben auch in der Masse der Bevölkerung. Und da würde ich sagen, ist es, wie ich es bei Al-Qaida eben beschrieben habe, die Attraktivität, die von der Tat ausgeht. So, und aber das, wie diese Tat sich darstellt, das ist in der Tat eine neue Qualität. Also sowohl ideologisch in der Härte und in der Radikalität, eben in diesem Opfer und wir lieben den Tod mehr als das Leben. Also diese ganzen Geschichten, die zwar ihre Wurzeln, aber sind in der Form natürlich eine neue Qualität, das würde ich schon sagen. Aber wie gesagt, die Attraktivität, die das beim Gros der Bevölkerung, also bei denen, die das attraktiv finden, es gibt natürlich auch viele andere, aber da würde ich sagen, spielt dieses Moment des Stärkebeweisens gegenüber der Übermacht und das eben als Teil des arabischen Nationalismus die Hauptrolle.
Stefan, bitte. Und dann danach.
Was gerade alle folgerlich fand, ist so diese Erklärung, sehr vieles erklärbar aus. Thank you. Rechte aus dem Gefühl von permanenter Unterdrückung seit dem Kolonialismus. Und dann hast du, fand ich, nicht mehr folgerichtig argumentiert, als du gesagt hast, der Druck, der gerade ausgeübt wird seitens der USA, da ging es um diesen vermeintlichen Plan, der ich zumindest teilweise ein richtiger Ansatz. Weil, also ich finde es nicht mehr folgerichtig, weil dieser Druck eigentlich ja bedeutet, wir erziehen weiter. Also wir vom Westen, von Seiten der USA oder von was ich, westlicher Seite her, geht es darum, Druck auszuüben, um bestimmte Dinge, die innergesellschaftlich geändert werden müssen, mit irgendwelchen Sanktionsanordnungen oder anderen Formen umzusetzen. Und das fördert ja im Prinzip genau dieses Gefühl von Reform.
Na, wenn ich mich recht entsinne, habe ich es, glaube ich, als widersprüchlich dargestellt, und es ist widersprüchlich. Also vielleicht ist nochmal zurückzugehen, was wichtig ist, ist, glaube ich, dass der Kolonialismus, um das nochmal wirklich zu betonen, oder der antikoloniale Kampf oder was auch immer damit gemeint ist, das soll nicht positiv konnotiert sein. Der ist von Anfang an auch repressiv gewesen, und schon gar nicht, würde ich sagen, ist diese Kolonialzeit, die es ohne Zweifel gegeben hat und auch natürlich eine Dominanz über die kommenden Jahrzehnte, aber das ist schon gar nicht in irgendeiner Form eine Erklärung für antisemitische Ideologien. Ja, also wie gesagt, da ist diese Geschichte ein Katalysator, aber die Ideologie selber, die würde ich da, das ist ein bisschen eine künstliche Trennung, aber das ist diese, also dieses Denken entsteht auch ohne diese, gibt es auch ohne diese Geschichte. Nur, also das so nochmal zur Relativierung dieser Kolonialgeschichte. Und vielleicht ergibt sich auch daraus ein bisschen die Antwort, diese Widersprüchlichkeit, die eben in dieser realpolitischen Konsequenz liegt, nochmal zu sehen, dass es aufgrund dieser wahnhaften Ideologie, finde ich, notwendig ist, dagegen was zu tun, und zwar auch mit Druck, und zwar auch mit Repression. Und das gilt sowohl für islamistische, antisemitische Gruppierungen oder Gruppierungen, die sich antisemitisch äußern, die antisemitische Ideologie verbreiten, sowohl in Deutschland wie auch in Europa und in den arabischen Ländern, dass es tatsächlich notwendig ist, sich dagegen zu Wehr zu setzen. Und die Agenturen, die das gibt, ist einfach nur die Politik. Und ich denke, dass es, also wie gesagt, realpolitisch keine andere Möglichkeit gibt als diese Bekämpfung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man sich eben genau, was du sagst, was ich vorhin auch meinte, bewusst sein, dass genau diese Bekämpfung natürlich Wasser auf die Mühlen derjenigen ist, die schon immer gesagt haben, okay, das ist die Unterwerfung. Und dadurch wird natürlich das, was man jetzt quasi von oben als Demokratisierung, Partizipationsbemühungen etc. versucht in die Region zu bringen, im Grunde auch desavouiert. Das ist ein altes Problem. Ja. Also es ist diskreditiert dadurch, dass es auch Herrschaftsinstrument ist und auch immer gewesen ist. Aber die Widersprüchlichkeit, die kann ich nicht auflösen, die existiert. Ich halte es trotzdem für richtig, Druck auszuüben.
Gleich, Georg, da vorne war auch noch eine Meldung. Ich wollte da jetzt aber noch mal ganz kurz inhaltlich nachhaken. Also du hast jetzt gerade selber gesagt, du siehst trotz aller Widersprüchlichkeit die Notwendigkeit, dass gegen bestimmte Formen dieses aktuellen Antisemitismus auch repressiv, wörtliches Zitat, vorgegangen werden muss. Ein sehr aktuelles Beispiel für, wie das aussehen kann, wenn das eben repressiv gemacht wird, ist ja die, ich sage jetzt mal ganz wertneutral, gezielte Tötung von Sheikh Yassin und seinem Nachfolger Rantisis, also diese Hamas-Führer, die ja wirklich, ich glaube, man tritt ihnen nachträglich nicht zu nahe, wenn man sagt, dass es Dreckschleudern des Antisemitismus waren, die ja eben aber liquidiert wurden von der israelischen Armee gezielt. Wie würdest du das jetzt einschätzen? Fällt das noch unter deinen Begriff von Repression oder ist, einfach, wie schätzt du das ein?
Also ich würde das, wie du sagst, Dreckschleudern des Antisemitismus, also ich weiß nicht, keine Träne für Sheikh Yassin. Also das ist irgendwie überhaupt keine Frage. Und insofern, denke ich, gibt es auch ein legitimes Interesse und auch ein Recht von Israel auf Selbstverteidigung, das auch bis dahin gehen kann. Insofern würde ich das nicht grundsätzlich verurteilen. Die Frage ist, und da bin ich dann wieder realpolitisch, was bringt's? Also das ist das, was glaube ich, auch in Israel entschieden wird. Ja? Also die entscheidende Frage ist da, was bringt es politisch? Und das ist das Gleiche, wie man in den Irakkrieg gehen konnte, mit der Frage, was bringt's? Und ich bin zum Glück kein Politiker, ich muss das nicht entscheiden. Ja? Also ich habe so ein bisschen, das ist jetzt auch banal, vielleicht naiv, aber das ist das Gleiche wie mit dem Irakkrieg, würde ich auch jetzt bei sowas, was entweder gezielte Tötung oder Ermordung, die aus Perspektive genannt wird, von hinten das zu betrachten, zu gucken, was in 5 Jahren ist, hat so eine Form der Politik was gebracht oder nicht? Also ich denke, das ist, wie gesagt, das ist eine realpolitische Abwägung. Ist es sinnvoller, den Menschen umzubringen, der dafür verantwortlich ist, dass diese, also mitverantwortlich ist, dass die Ideologie ständig wieder vertreten wird, also wo ganz klar formuliert wird, Israel muss weg, die Juden müssen vernichtet werden? Ist es politisch sinnvoll insofern, als dass ihn zu töten, weil dadurch diese radikale Bewegung geschwächt wird? Oder ist es politisch nicht sinnvoll, weil dadurch, dass man neuen Märtyrer schafft, genau die Strömungen gestärkt werden, die man eigentlich bekämpfen möchte? Das ist eine realpolitisch sehr entscheidende Frage. Und Israel hat sich so entschieden. Die USA haben sich im Krieg in den Irak auch so entschieden. Da kann man viel dran kritisieren. Aber ich würde es realpolitisch entscheiden.
Naja, wobei du dich jetzt nicht entschieden hast. Aber
natürlich nicht. Ja. Ich will es auch nicht, ehrlich gesagt.
Okay. Da vorne war eine Meldung, danach Georg, du bitte.
Ethik vertritt, auch noch ganz andere Elemente massiv hereinspielen, eben die Auflösung der Geschlechterrollen. Da gibt es ja im islamistischen Antisemitismus, kommen ja immer auch noch die Freunde und Helfer der Juden herein, Freimaurer, Rotarier, Homosexuelle. Dann ist ja interessant, dass in Ägypten manchmal unterschieden wird zwischen den braven Kopten, die das Maul halten, und den aus dem Libanon zugewanderten Intellektuellen, die so Wurzeln mitziehen und so weiter. Ich denke, dass speziell diese Form des Antisemitismus auch kaum irgendwie durch eine Konfliktlösung im Nahen Osten würde zum Stillstand gebracht werden können.
Ja, also stimme ich grundsätzlich also völlig zu. Also das wird nicht dadurch zum Stillstand kommen. Und es ist auch richtig, was du sagst, also dass diese Momente von, also sagen wir mal, das Antimoderne im Islamismus nicht unbedingt das ist, was quasi den Nationalismus oder diese Ideen vom arabischen Nationalismus prägt. Also auch wenn dann Teile von jetzt arabische Nationalisten eben dieses Moment von Stärke gut finden, dann müssen sie trotzdem nicht hinter dieser islamistischen Ideologie des, also nennen wir es antimodern, antiliberal, dieses Zersetzende, was den Juden unterstellt wird und so weiter, das ist tatsächlich eine andere, ist gut, dass du es nochmal sagst, ja. Ist eine andere Qualität da drin. Und auch, also andere Inhalte teilweise auch.
Georg?
Okay.
Wir waren nicht direkt hintereinander zugestanden, aber ich würde da sehr vorsichtig sein, weil es gibt ja jetzt Linke oder Ex-Linke, die sehr wohl plötzlich die USA als die emanzipative Kraft schlechthin sehen, was ich stark bezweifeln würde, und plötzlich, also das, was Linke eigentlich ausmacht, also in dem Zusammenhang ist tatsächlich die Frage, was heißt jetzt für Linke eigentlich, plötzlich nicht mehr analysieren, was bei allen sehr fragwürdigen USA-Bildern, die in dieser Gesellschaft hier existieren, was eigentlich die Interessen der USA in der Region tatsächlich sind, und das muss gemacht werden. Und dann das Bild Repression, da ist natürlich, muss immer mit analysiert werden, was heißt es für den, wer sind die Subjekte dieser emanzipativen Geschichten, die dann da entstehen könnten vielleicht. Ne? Und ich sehe, habt immer das Erscheinen heute auch von konkreten Bildern, die hat man früher nur bei Scholatur gesehen. Es besteht die riesige Gefahr,
Und wir sind hier nur reaktionären Leuten, dass wieder allerhandigen ein Kulturkampf aufgemacht wird. Der Westen, der die Befreiung bringt, also was im modernisierungstheoretischen Sinne, also wirtschaftspolitisch oder dann auch im Sinne, dass man politisch emanzipative Prozesse befördert und auch diese reaktionären Regime beiseite schiebt. Die Gefahr ist doch riesig und die muss, wenn solche Stichworte kommen, ja, da gibt es wohl in den USA gibt es Modelle oder so, das ist durchaus denkwürdig und da kann man zustimmen. Es muss doch wenigstens mit analysiert werden. Vor dem Hintergrund, dass hier in Deutschland in der Linken eine wahnsinnige Auseinandersetzung stattfindet und die eine Fraktion sagt, die USA sind vom nicht Träger von emanzipativen Prozessen und die anderen sagen, das ist natürlich völliger Blödsinn. Also da finde ich da Ausdruck in eine ziemlich naive Position rein.
Ich weiß nicht. Ich habe diese Ebene ja rausgehalten, ja? Und ich finde auch, dass es erstmal darum ging, die Situation vor Ort in der Region in irgendeiner Form erstmal zu analysieren. Und was die US-Politik angeht, ich weiß nicht, also das, meine Stichworte waren im Übrigen nicht Repression und USA, was ja das Gleiche wäre, wenn ich dich richtig verstanden habe, sondern USA und Repression und gleiche Augenhöhe. Das waren so diese beiden. Was das gleiche Augenhöhe ist, kann man vielleicht nochmal genauer definieren. Ich würde nur einfach erstmal den Fakt hinnehmen, dass über den Krieg im Irak, also offen, was da wirklich hinten mal rauskommt, in den arabischen Gesellschaften eine Diskussion entstanden ist, die es bisher nie gegeben hat. Also das habe ich vorhin angesprochen, als das hat mir jetzt neulich ein befreundeter Journalist, der in Kairo lebt, erzählt und der sicher nicht politisch mit den Analysen übereinstimmt, die ich habe, der hat es jetzt eben erzählt, wenn man 5 Minuten spricht, kommt man auf die Reformen und die Zeitungen stehen voll davon. Und das ist eben nicht nur in der Abwehr des Greater Middle East Project als Herrschaftsinstrument, sondern es gibt genau die Stimmen, die sagen, okay, das mag so sein, aber da ist doch was dran, wir müssen doch dies und das diskutieren. Und wenn man realpolitisch da dran geht, ja, und da sehe ich, wie gesagt, keine Alternative, dann ist eine Demokratisierung in diesen Gesellschaften, Umstellung von Bildungssystemen, Partizipation, mit all den Fragezeichen, die das innerhalb von sowas wie Weltvergesellschaftung hat, wäre das natürlich ein wichtiger Prozess, der da eingeleitet werden könnte. Und ich würde sagen, es besteht da im Moment eine Chance. Und das hat zum Beispiel, der ägyptische Vorzeigeintellektuelle Saadeddine Ibrahim hat es genau in Beirut vor ein paar Wochen genau so formuliert. Es ist eine Chance. Der Krieg im Irak bzw. die Niederwerfung des Regimes von Saddam Hussein ist eine Chance für die arabischen Gesellschaften. Und ich fände es blöd, wenn wir hier dahinter zurückfallen würden, hinter so eine Position. Und das kann man... Ja, jetzt habe ich ein bisschen, da war noch was du mit den Intellektuellen. Kulturkampf, genau. Nee. Also ich glaube, es geht eben darum, das habe ich vorhin als einen Teil von Memory beschrieben, aber das müsste natürlich, würde ich denken, sollte auf politischer Ebene auch stattfinden, genau die Auseinandersetzung mit diesen Kräften auch zu suchen. Und das, wie gesagt, und dann kommt das mit der gleichen Augenhöhe, was erstmal nur ein Bild ist, ja. Aber auf der Ebene sollte das stattfinden. Und eben nicht in dieser Vorstellung von Kulturkampf. Ich sehe die Gefahr im Übrigen so groß derzeit nicht. Also dieses Feindbild Islam und so, das gibt es immer wieder. Und das ist, ich würde das auch nicht unterschätzen, dass es eine Gefahr in diesem Diskurs darstellt. Also gerade auch für die hiesige Auseinandersetzung mit Muslimen und Islamismus als migrantische Community, das ist eine große Gefahr. Aber im Moment sehe ich das nicht so extrem.
Babek?
Also deine Vision oder wie du das beschreibst, ist ja schon interessant. Nur ich habe auch ein Problem damit insofern, weil ich natürlich auch ein bisschen wahnsinnig viel damit Klischeebedarf vom Nahen Osten. Also man kennt es ja von der Presse, ich selber auch mal liest da jetzt noch ein anderes Land gesucht, also ich habe uns ja keine Ahnung. Nur ich kann jetzt auch von meinem eigenen Wissen eigentlich nur sagen, erfahrungsgemäß, dass natürlich Gesellschaften, die irgendwie erstmal geprägt worden sind, repressiv, reaktionär, ist natürlich sehr schwer haben, erstmal sich darauf zu befreien, ganz klar. Ja, und ich frage mich halt, inwiefern sozusagen andere Modelle, weil nochmal die Amerikaner kommen mit einem gut gemeinten Projekt darunter, inwieweit es dann fruchten wird. Also ich frage mich auch, inwieweit sich staatliche Institutionen so weit lockern werden, sozusagen, dass da irgendwie eine Art von Freiheit, wie wir es vielleicht hier verstehen, implementiert werden kann. Weil das ist ja auch die Frage eines Machtfaktors, weil somit werden so Länder wie Syrien, die unter Druck stehen, oder Libanon oder was weiß ich, andere Länder hat natürlich dann damit konfrontiert sein, ihre Macht abzugeben. Und ich glaube, dass es nicht so einfach ist.
Nee, natürlich ist es nicht. Also, ja, natürlich.
Ich brauche immer auch Realpolitik. Und ich sage, realpolitisch ist das überhaupt machbar, meiner Meinung nach.
Ne? Realpolitisch kann genau das Gegenteil passieren, dass das, was wir jetzt an Regime haben, noch durch also mörderischere, in Anführungsstrichen, brutalere, noch repressivere Systeme abgelöst werden können. Also ich wollte zum Beispiel im Moment nicht unbedingt freie Wahlen in Ägypten oder Jordanien haben. Ne? Also ganz klar, das ist irgendwie, was da rauskommt, wäre, fürchte ich, fürchterlich.
Zum Beispiel Reaktionen im Nahen Osten über den Einmarsch der Amerikaner sind. Und kein Mensch ist damit zufrieden. Nicht, dass ich vielleicht sagen muss, den irgendwie wieder begrüßen würden, aber es ist sehr ambivalent.
Also vom Staat sicher nicht. Der Staat kann in irgendeiner Form, denke ich, schon von außen unter Druck gesetzt werden, bestimmte, was ich vorhin gesagt habe, also Ausdrücke in Bildungssystemen etc., in den Medien, von Antisemitismus in die Latenzphase zurückzudrängen, ja? Was auch immer damit gewonnen wäre. Ich denke, damit wäre schon was gewonnen. Soweit, aber der Staat wird, die staatlichen Systeme werden nicht so weit gehen, sich selber abzuschaffen. Das ist, das glaube ich schon. Das ist relativ klar. Das heißt, und das ist jetzt strikt, wie soll ich diese Modernisierung oder was weiß ich, im modernen Entwicklungsdiskurs, immer zivilgesellschaftliche Entwicklungen sind da zu fördern. Oder Medien. Medien spielen eine wahnsinnig wichtige Rolle. Also das Syrien von heute ist ein anderes Syrien als das von vor 15 Jahren. Und zwar zum einen, weil Druck von außen kommt und zum anderen aber auch, weil diese Abschottung nicht mehr, also was Informationsfluss zum Beispiel angeht, überhaupt nicht mehr funktioniert. Die jungen Leute haben die Schnauze voll. Die haben die Schnauze voll von diesem System, die wollen was anderes. Und das ist durchaus auch wieder ambivalent. Ja? Also das ist jetzt nicht nur progressiv, was dann meinetwegen junge Leute haben wollen. Ja? Aber das ist eine andere Welt. Das ist wirklich, also Satellitenkanal, Satellitenfernsehen, Internet und so weiter haben ganz neue Diskussionsformen und Diskurse in die arabische Welt getragen. Und ich denke schon, dass da durchaus eine Option besteht, dass sich daraus auch was Fortschrittliches entwickeln kann. Das ist aber ein langer Prozess. Also wie gesagt, momentan würde ich dir recht geben, da sind die Regime noch sehr fest im Sattel und die werden freiwillig die Macht nicht abgeben.
Gut, Sie hatten sich nochmal gemeldet.
Ja, zu den letzten Beiträgen wurde ja einerseits die amerikanische Politik kritisch hinterfragt, das ist ja völlig richtig und legitim. Und dann wurde jetzt betont, dass die zivilgesellschaftliche Kräfte gestärkt werden sollen, das ist sehr wichtig. Aber ich denke, gerade dann muss man doch jetzt in Europa als erstes mal überlegen, welche Politik betreiben europäische Regierungen und was gibt es da für Gefahren. Ich denke, das ist das, was sehr viel entschiedener kritisiert werden sollte, als eine Politik da im Einzelnen auch zu kritisieren. Ich muss da zum Beispiel, sollte man erinnern, an vor 6 Wochen ungefähr war das der Kongress, des Hezbollah Think Tanks zusammen mit der Friedrich-Ebert-Stiftung, was von den hiesigen Medien mit ein paar möglichen Ausnahmen ja völlig ignoriert wurde. Also das Problem ist ja wohl eher, dass momentan von Teilen bis ins Regierungslager in Europa solche Tendenzen immer noch schön geredet, verschwiegen und verharmlost werden.
Das ist teilweise richtig. Also jetzt gerade mal diese Konferenz angesprochen, hat mittlerweile ein Statement gegeben, direkt aus dem Auswärtigen Amt, dass sich in so einer Form so eine Veranstaltung nicht wiederholen wird. Also das war, und zwar eine Veranstaltung, die maßgeblich von der Friedrich-Ebert-Stiftung mitveranstaltet worden ist. Also das, also so einfach, dass quasi jetzt die Außenpolitik sowas noch befördert. Also so einfach, glaube ich, ist es nicht. Es gibt da durchaus eben auch diese so eine Gegenposition.
Vielleicht nochmal ganz kurz zur Konferenz für alle, die das nicht so genau mitbekommen haben. Um was ging es da? Also da ging es ja, so viel ich weiß, um einen Dialog mit Islamisten, der gesucht werden sollte auf dieser Konferenz. Das heißt, man hat jetzt nicht zivilgesellschaftliche Kräfte eingeladen, nur die sich gegen Islamisten stellen, sondern man hat sogar Hezbollah-Führer und so weiter eingeladen.
Naja, das war ja schon richtig gesagt, dass diese ganze Konferenz initiiert wurde vom Hezbollah Think Tank. in Beirut aufgegriffen wurde vom Goethe-Institut, von der Ebert-Stiftung, ja. Und dann war noch in Birmingham irgendwie eine Universität dabei, Franzosen waren noch, die sind dann wieder abgesprungen. Also das war eine Initiative von Hisbollah. Hisbollah hat natürlich ein Interesse, sich als quasi als politische Kraft im Libanon zu etablieren und ist auch in Anführungsstrichen auf dem besten Wege dazu. Also es gibt ja eben nicht nur den kämpferischen, also den militärischen Arm von Hisbollah klassischerweise, sondern auch eben den politischen, die sind im Parlament. Und genau auf solche, so ist jedenfalls die Argumentation.